Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, die Spirale der Gewalt dreht weiter in Nahost. Eine Eskalation jagt seit dem 7. Oktober die nächste. Rund drei Tage nach einem tödlichen Raketenangriff auf den Golanhöhen und einem Dutzend toten Kinder hat Israel in der libanesischen Hauptstadt Beirut einen gezielten Angriff auf einen Kommandeur der Schiitenmiliz Hisbollah durchgeführt. Und in der Nacht auf Mittwoch ist der politische Hamas-Chef Ismail Haniyeh getötet worden. Hamas und Teheran haben bestätigt, Israel schweigt. Diese Eskalation, diese Gewaltspirale, die neue Normalität in Nahost, oder wie sollen wir das alles deuten?
Nichts ist normal, wenn Krieg ist. Nichts ist normal, wenn Gewalt stattfindet. Nichts ist normal, wenn Menschen leiden, weinen um Angehörige. Es herrscht Krieg und es herrscht ein brutaler Krieg im Nahen Osten und es herrscht ein konzentrierter Angriffskrieg gegen Israel. Und mittlerweile können wir es ja nicht nur aussprechen, sondern hinterlegen, der vom Iran orchestriert wird. Erst über die Hamas mit ihrem völkerrechtswidrigen, brutalen Angriff auf Zivilisten, den schlimmsten nach der Shoah, auf jüdische Menschen. Und dann mit einer Verstärkung der Hisbollah, auch eine Terrororganisation, die vom Iran organisiert, militarisiert wird. Dazwischen die Houthi aus dem Jemen, die es mit ihren Waffen, die sie sonst hätten, nicht einmal 3 Kilometer von der Abschusslinie schaffen würden, aber mit der Unterstützung des Irans, der ja im Jemen übrigens auch einen Stellvertreterkrieg mit Saudi-Arabien unternimmt. Auch da Angriffe, in Anführungsstrichen sogar erfolgreiche, leider eine Drohne, die in Tel Aviv landet. Und bisher sehen wir aber, dass die Reaktionen Israels, was den Libanon angeht, doch noch so gesteuert sind, dass anders als in Gaza das Militär und die Politik andeutet, wir wollen eigentlich keinen Krieg im Libanon führen, sondern wir wollen sehr konzentriert, wenn wir angegriffen werden, wie jetzt auf den Golan, wo unschuldige Kinder gestorben sind, übrigens auch drusische Kinder, nicht nur israelisch-jüdische. Wir wollen dann die Täter zur Verantwortung ziehen. Das ist sehr präzise, mit sehr wenig Zivilistenschäden möglich geworden. Also in dem Fall hat Israel präzise und so, wie man eigentlich das israelische Militär kennt, diejenigen zur Verantwortung gezogen, die Kinder umbringen wollten, bewusst, nicht bewusst, ob da die Raketen fehlgeleitet waren oder nicht. Man sollte einfach nicht mit Raketen spielen.
Alles, was Sie geschildert haben, ist jetzt der Tagesaktualität geschuldet und wir wollen versuchen, das mal in größeren Kontext einzuordnen, weil alle genannten Akteure sind ja schon seit Jahrzehnten da, hier auf dem Platz. Das ist Teil der Normalität geworden, die ich anzusprechen versuchte. Wie müssen wir das jetzt deuten? Ist das jetzt diese Spirale der Gewalt, die dreht und dreht und dreht und dann wird es wieder ruhiger, was wir schon öfters hatten, vielleicht nicht auf diesem hohen Niveau?
Nein, es ist kein Teil der Normalität, denn es beginnt am 7. Oktober. Und der 7. Oktober ist leider im Rahmen der Gewaltspiralen, die Sie zu Recht beschrieben haben, und bis dahin, da stimme ich Ihnen zu, ein Teil der Normalität der Gewaltspirale darstellt, seit dem 7. Oktober keine normale Situation mehr. Aber gehen wir doch Ihre Gedanken nach und fragen uns, was passiert denn wirklich und welche tektonische Platten haben wir seit dem 7. Oktober zu beobachten und ihr Verhalten? Erstens, wir sprachen darüber, der Iran. Der Iran versucht seit Jahrzehnten, einen islamistischen Staat als Konzept sowohl für islamische Länder umzusetzen, als auch für die gesamte Welt, die wir die westliche Welt nennen, die wir die demokratische Welt nennen. Und dazu zählt der Staat Israel mitten im Nahen Osten als einziger Staat übrigens nach wie vor. Auch wenn wir alle, nicht alle, aber viele, den Ministerpräsidenten Netanyahu und diese Regierung, wie ich finde, zu Recht kritisieren, ist es nichtsdestotrotz so, dass man in Israel demonstriert gegen Krieg, gegen Regierung, ja sogar für eine palästinensisch-israelische Kooperation, jedenfalls Dialogbereitschaft, was im Iran sofort mit Gefängnis beantwortet werden würde. Interessant ist übrigens ein zweiter Player, der in letzter Zeit wieder einmal die Backen aufgeblasen hat, Erdogan, Mitglied der NATO, die Türkei, die ganz klar durch ihren Präsidenten formulieren lässt, wir werden unter Umständen Israel militärisch angreifen. Man muss sich also mal vorstellen, ein Mitglied der NATO, das ist eine proforma Kriegserklärung, äußert sich in dieser Radikalität. Nun wissen wir, dass er ein Maulheld ist, aber wir wissen auch, dass er ein gnadenloser Verbrecher ist, der seine eigene Bevölkerung in die Gefängnisse schickt, teilweise auch noch Schlimmeres begeht. Wir haben eine furchtbare, aber noch so klar ihm demaskierende Szene gesehen. Ein Kind will ihm die Hand nicht küssen. Das ist Brauch, das muss man fairerweise sagen in der Türkei. Soweit so gut, aber dafür kriegt er vor allen Augen eine Ohrfeige. Dieser Mann also ist ja auch seit Jahren im Geschäft, er kämpft in Syrien, er droht Israel seit Jahren, er betreibt einen tiefen Judenhass in seiner Bevölkerung, er weckt bei Türken und türkischstämmigen in der Welt, vor allen Dingen in Deutschland, einen unglaublich propagandistischen Hass gegen Israel und Juden. Dieser Mann erklärt also auch den Krieg. Warum erwähne ich Türkei und Iran? Diese beiden Länder tun so, als ob sie beteiligt seien am arabisch-israelischen Konflikt. Da kann man nur sagen, Pustekuchen. Was für ein Fake. Beide Länder sind keine arabischen Länder, sondern muslimische Länder. Auf der anderen Seite betrachten wir mal einen Augenblick Länder wie die Vereinigten Emirate, wir betrachten Länder wie Katar, wir betrachten selbst ein Land wie Saudi-Arabien, um nur drei zu nennen. Normalerweise, wie Sie das gerne sagen, noch vor 10 Jahren, hätten diese Länder bei einer solchen Konfliktsituation auch die lauten rhetorischen Töne ausgewählt. Und auch sie hätten sehr stark mit Gewalt, Aggression, jedenfalls mit Drohungen gearbeitet. Hier hören wir relativ wenig. Selbst Ägypten, das ist anzuerkennen, auch wenn andere Dinge zu kritisieren sind, aber auch Katar. Auch da ist die Kritik natürlich richtig, wenn man betrachtet, dass der oberste Chef der jedenfalls politisch-militärischen Vertretung der Hamas in Katar in einer Luxusumgebung lebt. Aber selbst Katar versucht, Friedensverhandlungen, jedenfalls Dialogverhandlungen in irgendeiner Form umzusetzen. Das heißt, die immer gegen Israel auch militärisch gekämpft haben, die Länder, die eigentlich unmittelbar betroffen sind, haben eine pragmatische Haltung gehabt, bis heute, währenddessen die Türkei, aber vor allem der Iran, eine Destabilisierung betreibt. Man muss einen Satz noch ergänzen. Ja, der Iran sagt, wir wollen einen palästinensischen Staat, from the river to the sea, also einen, der Israel vernichtet. Auch das ist die Doktrin des Irans. Aber sie wollen diesen Staat nicht für freie Palästinenser und Palästinenserinnen, sondern sie wollen diesen Staat als einen islamistischen Staat für die Palästinenser. Und das ist nicht nur das Gegenteil von Freiheit, das ist religiöse Diktatur.
Nun, Sie haben den politischen Islam, den politischen Islamismus angesprochen. All das geschieht ja auch vor einer sich wandelnden Weltordnung. Der Iran hat Allianzpartner in Russland und in China. Wenn wir das auf dieser Ebene betrachten, Israel mittendrin und die westliche Welt, die da in einer Konfrontation ist mit dem Rest der Welt, nennen wir es globalen Süden, teilweise Osteuropa und eben Asien. Wie müssen wir das deuten für die nächsten Monate, wenn es darum geht, die Eskalation, den immer wieder genannten großen Krieg zu verhindern?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Erstens will ich nur noch mal daran erinnern, dass jetzt bei der Einweihung im Parlament des neu gewählten, so heißt es, liberaleren Präsidenten des Irans sowohl der Chef der Hisbollah als auch der Hamas im Parlament in der ersten Reihe saßen. Damit ist die Unschuld des Iran endgültig als eine Lächerlichkeit bewiesen. Und ja, sie nennen China und Russland auch zwei Weltmächte, anders als der Iran, die ein Ziel haben, die Demokratie zu zerstören, Autokratien zu verbreitern, auch Diktaturen. Und China und Russland sind unfreie Länder und ihre Menschen erleben die Gewalt der Machthaber. Und wenn man den geostrategischen Aspekt sieht, dann ist der Nahe Osten ein Teil der Welt, übrigens der Teil, der die Energieversorgung immer noch mit zu den führendsten Gebieten der Welt darstellt. Ein Teil der Welt, der, wenn er ohne Israel, das ist der Traum aller Beteiligten im Iran und der extremen Terroristen, wenn er ohne Israel wäre, dann in den Händen der Chinesen und der Russen fällt. Da hat Amerika schon 2013 mit Obama eigentlich das Feld geöffnet, indem er bei dem syrischen Konflikt, bei der Massenermordung der syrischen Bevölkerung durch Assad mit Hilfe Russlands und chemischer Waffen gesagt hat, wenn die chemischen Waffen kommen, dann ist eine rote Linie da. Die chemischen Waffen kamen, die rote Linie war überschritten, die Amerikaner sind nicht gekommen, stattdessen die Russen. Also diese geostrategische Perspektive ist wichtig. Was bleibt denn eigentlich Israel? Israel bleibt, davon bin ich überzeugt, die nächsten Jahre immer noch Amerika. Amerika wird aber kritischer werden, ob Harris regieren wird oder selbst Trump. Trump ist ein Freund von Deals. Der Deal, der jetzt möglich ist, wird nicht zugunsten Israels primär sein, sondern es wird immer ein Deal sein, wo wiederum Trump sich überlegt, wie geht er mit Saudi-Arabien um und anderen Ländern, die er geostrategisch als Amerikaner auch braucht. Ja, und dann bleibt die letzte Bastion, die Israel eigentlich hätte, neben Amerika, Europa. Und wenn Israel sich auf Europa verlässt, ist es verlassen, dann wäre gute Nacht Israel.
Nun, es ist eine Interessens-, eine Macht-, aber auch eine Frage von Werten. Israel ist zwischen Hamm und Amboss, wenn es darum geht, eine Politik zu entwickeln, die zukunftsgerichtet, demokratisch, liberaldemokratisch vielleicht sogar ist und wird gezwungen in eine Situation, wo man immer gleicher wird wie die Gegner. Wie kann man da sich richtig verhalten, vor allem lösungsorientiert verhalten für einen Frieden und für Sicherheit in der Region?
Ich bin für diese Frage dankbar, denn wir sollten uns dann doch die israelische Regierung angucken. Es ist eine Regierung mit einem verurteilten Rechtsextremisten, der gleichzeitig der Innenminister ist. Es ist eine Regierung mit viel korrupt parlamentarischer Politik der religiösen und der extrem religiösen Parteien. Und wir sehen ja auch bei den Verhandlungen dieser Regierung bei einer solchen Selbstverständlichkeit, dass wenn so ein Krieg ist, und das ist kein Geheimnis, Soldaten und Soldatinnen fehlen. Der Krieg ist übrigens bald ein Jahr alt. Dass dann, wenn gesagt wird, man soll auch Männer, selbst wenn sie religiöse Männer sind, zum Militärdienst einziehen, diese Parteien der Regierung drohen auszusteigen. Ganz ehrlich gesagt, dann sollen sie eben aussteigen. Man muss ja auch noch mal eins bedenken. Das ist ein demokratisches Land und entweder sind alle Menschen gleich, das gehört zur Demokratie wie die Freiheit, oder einige sind gleicher. Dann ist aber schon das Demokratieprinzip nicht gegeben. Und bei einer so existenziellen Frage ist es allerhöchste Zeit im 21. Jahrhundert, dass der Staat Israel sich wieder von Religion in der Politik befreien kann und nicht von ihr erpresst werden kann. Zweitens, die Fakten, die in den letzten Jahren gesetzt wurden, haben mehr und mehr, anders als zu Beginn der Besiedlung, wo es tatsächlich, jedenfalls so die Erzählung, bei Siedlungen darum ging, dass man Kriegspuffer unter Umständen aufbaut, mittlerweile nur noch als Begründung Groß Israel und Israel hat das Recht, überall zu besiedeln. Damit wird man keine Friedensgespräche schaffen können. Apropos Gaza. Auch das war ja in Gaza mal die Idee und wurde ja auch begonnen. Aber als sich Israel entschied, auch das muss man heute noch mal betonen, die Besatzung in Gaza aufzugeben vor über 20 Jahren, wurden alle Siedlungen zerstört. Das können sie heute überhaupt nicht mehr leisten. Wir reden von Hunderttausenden Menschen, ein fait accompli. Und dann ist die Terroristenorganisation in Gaza eingedrungen, hat sich einmal demokratisch wählen lassen und seitdem nicht mehr wählen. Und von Demokratie ist nicht die Rede. Also der Spielraum, den Netanyahu in den letzten Jahren für welche Kompromisse auch immer mehr und mehr verengt hat, wird dem Staat Israel, und es muss zu Gesprächen kommen, auf die Füße fallen. Bin ich deswegen depressiv bis hin zur Einweisung in eine Klinik. Nein, weil ich überzeugt davon bin, und das ist Geschichte und das ist Politik, dass diese Komplexität, von der wir ja bei der ganzen Sendung heute reden, dieser Knoten, sich auch lösen kann und konstruktive Vorschläge wenigstens so entwickeln können, dass wir, und damit meine ich die Welt, aber vor allen Dingen die Menschen, die dort leben, Zeit gewinnen, um in dieser Zeit, ohne dass Menschen sterben, endlich wieder der Klugheit, dem Denken einen Vorrang zu geben. Dafür wird es aber auch eine andere demokratisch legitimierte Regierung in Israel brauchen. Mit Netanyahu geht gar nichts.
Der vielleicht kurzfristig komplexeste Knoten, den es zu lösen gilt, ist die Frage der Geiseln. Seit nunmehr 300 Tagen sind die Geiseln der Gewalt der Hamas die noch leben. Und man hat so den Eindruck, dass die Rhetorik zur Frage der Geiseln der israelischen Regierung und das, was wirklich geschieht, auseinanderklaffen. Das große Trauma innerhalb der israelisch-jüdischen Bevölkerung weltweit sind die Geiseln und der Umgang damit. Wie schauen Sie pragmatisch neben allen Emotionen auf dieses Thema und die Frage, wie man so etwas verhandeln kann?
Grundsätzlich sollten Menschen, die in der Wärme und im Frieden und Wohlstand leben, das gilt für alle Länder, das gilt also auch für Israel, keine militärstrategischen Ideen und Konzepte vorlegen. Wir reisen jetzt ein paar tausend Kilometer gedanklich weiter. Wir erleben eine andere Art von Geiselpolitik in Belarus und in Russland. Sie wissen, dass in Russland ein jüdischer übrigens, amerikanischer Journalist, verurteilt wurde zu einer langen Haftstrafe wegen Spionage. Eine der typischen Lächerlichkeiten Russlands, das nicht nur kein Rechtssystem hat. Eigentlich sollten sie sich diese operettenhafte Kulisse, dass es ein Rechtsverfahren gegeben hat, auch sparen können. Und wir erleben, dass der engste Verbündete von Putin in Belarus ebenfalls, einen Deutschen in dem Fall, erst dort zu Tode verurteilen ließ, jetzt begnadigt hat, man muss es so zynisch sagen, eine menschliche Masse zu haben, um wiederum die Welt, die freie Welt, Amerika und Deutschland oder nur in Amerika dann zu erpressen, wiederum Gefangene zurückzugeben. Jetzt wieder tausende Kilometer zurück in den Nahen Osten. Hier kann man das leider nicht vergleichen, weil eine Terrororganisation in diesen Dingen eine ganz andere Motivlage hat. Der Tod der Geiseln ist für die Terroristen kein Thema, dann sterben sie eben. Sie werden nie zulassen, dass alle tot sind, denn ein paar Menschen werden sie brauchen, so sehen sie das jedenfalls, um ihren eigenen Kopf zu retten. Wie viele das sind und welche das sind, ist ihnen anders als an dem Beispiel, das wir gerade besprochen haben, völlig egal. Die Frage, die sich stellt, ist, ob mit jedem Tag nicht noch mehr Geiseln gestorben sind und sterben werden. Die israelische Regierung, aber das muss man noch mal klar sagen, die Hamas, die die Hauptverantwortung trägt, sind nicht in der Lage oder aber auch nicht willens, einen Preis zu bezahlen, der momentan auf dem Verhandlungstisch steht. Denn um was geht es bei dem Preis? Waffenstillstand. Und damit Israel, das Land, das ja angegriffen wurde, sagt, wir wehren uns nicht mehr, da müssen schon sehr viele Geisel angeboten werden. Andererseits weiß die Hamas, wenn sie viele Geiseln anbietet, was passiert eigentlich jetzt, wenn der Waffenstillstand da ist? Wir befinden uns also in einem Niemandsland oder in einem Dilemma, wo ich glaube, dass vor allen Dingen Israel in einer Lose-Lose-Situation ist. Sie haben es beschrieben, es gibt das erste Trauma und dieses wirkt nach. Der 7. Oktober mit allen übrigens auch Fehlern des Militärs, des Geheimdienstes, der Polizei, alle Sicherheitskräfte haben versagt. Und das Trauma, dass es der größte Massenmord an Juden nach der Shoah gab. Es gibt aber auch ein zweites Trauma, dass alle Militäraktionen, die Israel zu Recht um sich zu verteidigen, dann initiiert haben, eigentlich seit knapp einem Jahr nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, die Geiseln zu befreien und aber auch einen Nebeneffekt hatten, nämlich, dass so viele Zivilisten, wenn auch von den Hamas gewünscht und organisiert, als palästinensische Menschen gestorben sind, dass jeder Mensch, egal wie die Politik ist, dafür auch Mitgefühl haben muss. Und das wird ja nicht besser. Das dritte Trauma ist, wie denken sich Menschen und auch Israelis eine Zukunft, wenn sie wieder wissen, dass Hunderttausende Palästinenser nicht nur obdachlos geworden sind, nicht nur Familienangehörige verloren haben, sondern ihre Zukunft. Und letztendlich, und das ist das Trauma, von dem wir jetzt reden, die Geiseln sind immer noch in der Hand der Hamas. Also auch hier zeigt sich die Unfähigkeit aller Sicherheitskräfte, vom Militär, vom Geheimdienst, die Geiseln so zu lokalisieren und zu befreien, wie man das von Israel kannte. Das ist etwas, was die nächsten Jahre zu tiefen Spuren der gesellschaftlichen Situation führen wird, der politischen Situation führen wird, aber auch, und das muss man erwähnen, die Bevölkerung Israels hatte eine Conditio sine qua non gegenüber ihrer Regierung, welche Partei auch immer regiert hat, nämlich die Sicherheit der eigenen Bürger zu garantieren. Der Mythos ist leider zerbrochen.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.